Die Radio Wissen. Update.
Der Ton wird rauer zwischen der Türkei und einigen europäischen Staaten, im Moment vor allem mit den Niederlanden. Und eine Besserung der Verhältnisse zwischen Ankara und Den Haag ist derzeit nicht in Sicht. Das ist eines unserer Themen im Update. Heute mit mir, Maike Rosenplänter ist mein Name.
Update.
Los ging die diplomatische Krise am Wochenende damit, dass zwei Wahlkampfauftritte türkischer Minister in den Niederlanden verboten wurden. Erst wurde am Samstag dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Landeerlaubnis für seinen Flieger entzogen. Danach wurde auch die türkische Familienministerin Fatma Betül-Sayan Kaya gestoppt. Sie war mit dem Auto von Deutschland aus auf dem Weg nach Rotterdam und wurde wieder nach Deutschland eskortiert. Das kritisierte Präsident Recep Tayyip Erdogan mit harten Worten.
Sie haben keine Ahnung von Diplomatie oder Politik. Sie sind nervös, sie sind Feiglinge, sie sind Nazi-Nachkommen, sie sind Faschisten.
Auch in den Niederlanden hatten viele Erdogan-Anhänger gegen die Absage der Wahlkampfauftritte protestiert. Zuerst friedlich, später hat die Polizei aber Schlagstöcke und Wasserwerfer gegen eine Gruppe gewaltbereiter Demonstranten eingesetzt. Bilder von einem Polizeihund, der sich ins Bein eines Demonstranten verbissen hat, heizten die Stimmung nochmal an. Das türkische Außenministerium hat dementsprechend heute den niederländischen Gesandten einbestellt, zum dritten Mal in 3 Tagen. Die Türkei fordert in einem Protestschreiben offiziell eine Entschuldigung der niederländischen Regierung. Außerdem verlangt sie, dass das Vorgehen gegen türkische Demonstranten in Rotterdam Konsequenzen nach sich zieht. Aber eine Entschuldigung hatte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte gestern schon abgelehnt. Heute dann haben die Niederlande eine Reisewarnung für die Türkei rausgegeben. Das Außenministerium rät Touristen und Niederländern, die in der Türkei leben, vorsichtig zu sein. Egal wo im Land sie sind, sollen sie demnach nicht dahin gehen, wo sich viele Menschen versammeln. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in dem Streit zwischen der Türkei und den Niederlanden zu Wort gemeldet. Die Aussage Erdogans, die Niederländer seien Nazi-Nachkommen und Faschisten, lehnt sie ab.
Diese Vergleiche führen völlig in die Irre. Sie verharmlosen das Leid, gerade im Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus, ist das völlig inakzeptabel. Und deshalb haben die Niederlande meine volle Unterstützung und Solidarität und insbesondere auch mein niederländischer Amtskollege Mark Rutte.
Grundsätzlich bleiben Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland aber nicht verboten, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.
Es bleibt die Haltung der Bundesregierung, dass wir, gerade wenn wir bei anderen Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit kritisieren, dass wir diese Werte in unserem eigenen Land hochhalten. Und das heißt, dass wir eben kein generelles Verbot von Auftritten türkischer Politiker ausgesprochen haben. Im Rahmen unserer Gesetze und unseres Veranstaltungsrechts und unter der Auflage, dass hier keine innertürkischen Konflikte geschürt werden dürfen und dass solche Auftritte rechtzeitig und transparent angekündigt sind. Aber angesichts der Eskalation der letzten Tage ist es auch klar, dass die Bundesregierung die Lage sehr genau beobachtet.
Mittlerweile hat sich auch die NATO in den Konflikt eingeschaltet. Das Militärbündnis rief seine Mitgliedstaaten zu gegenseitigem Respekt auf.
Eine robuste Debatte gehört zum Kern unserer Demokratie, aber genauso auch gegenseitiger Respekt. Deshalb rufe ich alle Alliierten dazu auf, Rücksicht aufeinander zu nehmen, Ruhe zu bewahren und gemäßigt an die Dinge heranzugehen, um Spannungen abzubauen und zur Deeskalation beizutragen.
Es sei wichtig, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass man sich auf alles konzentriere, was das Militärbündnis eint.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei ist auch Thema im Netz. Was, wo, wie kommentiert bei Zeit Online? Die Türkei wirft den Niederlanden Polizeigewalt vor. Es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre, wie die Türkei Menschen foltert und unterdrückt. Doc Walker meint, die Türkei entwickelt sich immer mehr zum diplomatischen Blindgänger mit funktionierendem Zünder. Frank Haidu überlegt bei Facebook, interessant wäre, wie viel an dieser Eskalation reines Kalkül ist, um durch eine überschäumend nationalistische Stimmung mehr Zustimmung für die weitere Machtergreifung zu generieren und wie viel tatsächlich authentischer Narzissmus und Größenwahn eines abgehobenen Autokraten. General TikTok schreibt auf tagesschau.de, die Ironie ist ja, dass die türkische Regierung vor einigen Jahren ein Gesetz verabschiedet hat, das türkischen Politikern Wahlkampfauftritte im Ausland verbietet. Vielleicht kann der holländische Minister die türkische Regierung über ihre eigenen Gesetze aufklären. Und Norbert Kienzel sieht es so: Anscheinend hat Herr Böhmermann mit seinem Schmähgedicht gewaltig untertrieben.
Was sonst noch wichtig war?
Das Kinderhilfswerk UNICEF macht sich große Sorgen. Im Bürgerkrieg in Syrien sind letztes Jahr so viele Kinder ums Leben gekommen wie noch nie. Das zeigen neue Zahlen von UNICEF. Demnach sind mehr als 650 Kinder durch Gewalt gestorben, 20% mehr als im Jahr davor. Viele seien in der Schule oder in der Nähe der Schule getötet worden. UNICEF-Sprecher Simon Ingram sieht darin eine Strategie.
The attacks on schools.
Angriffe auf Schulen, auf Spielplätze, auf Wohnhäuser, das sind gezielte Strategien. Im Wesentlichen, so muss man annehmen, geht es darum, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren.
One can only assume that it is a sort of terrorization of civilian populations that is taking place.
UNICEF verurteilt gleichzeitig, dass sich immer mehr Kinder an den Kämpfen beteiligen müssen, zum Beispiel als Selbstmordattentäter. Sie seien nicht mehr nur Opfer, sondern würden in den Konflikt einbezogen, so Ingram.
Der Konflikt hat sich ausgeweitet, intensiviert, er ist so brutal geworden. Es geht nicht mehr nur darum, dass Kinder von der Gewalt eingeholt werden, sondern dass sie tatsächlich selbst zum Ziel werden.
Und auch wenn es die Familien geschafft haben zu fliehen, ist das laut UNICEF kein Garant für eine fröhliche Kindheit.
There's great pressure on families to find other ways.
Die Familien stehen unter enormem Druck, dazu zu verdienen. Manchmal glauben sie, keine andere Wahl zu haben, als ihre Kinder zur Arbeit zu schicken. In die Gemüsefelder, um Gurken oder Auberginen zu ernten. Das sehen wir vielfach im Libanon. In der Türkei werden viele Kinder gedrängt, in Restaurants zu arbeiten.
Der Bürgerkrieg in Syrien dauert mittlerweile 6 Jahre. Ägyptens Ex-Präsident Hosni Mubarak soll in den nächsten Tagen freikommen. Das hat sein Anwalt erklärt. Er sagte, die Staatsanwaltschaft habe der Entlassung zugestimmt. Mubarak dürfe Ägypten aber nicht verlassen. Ägyptens oberstes Gericht hatte Mubarak Anfang des Monats endgültig vom Vorwurf freigesprochen, eine Mitschuld am Tod hunderter Demonstranten zu tragen. Dabei ging es um die Massenproteste gegen Mubaraks Herrschaft im Jahr 2011. In einem ersten Prozess war der frühere Staatschef zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er wird aktuell in einem Militärkrankenhaus in Kairo festgehalten. Er soll schwer krank sein. Vor 6 Jahren wurde Mubarak abgesetzt. Seitdem hatte er die meiste Zeit in der Klinik verbracht. 8 Monate ist es her, da hat ein 18-Jähriger in München bei einem Amoklauf 9 Menschen und sich selbst getötet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen mutmaßlichen Waffenhändler erhoben. Ihm werden unter anderem fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Er soll dem 18-jährigen Täter die Waffe für den Amoklauf verkauft haben. Das Verfahren ist noch nicht zur Hauptverhandlung zugelassen. Der Amokläufer hatte sich die Waffe offenbar im Darknet besorgt. Der mutmaßliche Waffenhändler war im August festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er soll mit verschiedenen Waffentypen gehandelt haben, darunter auch mit halbautomatischen Schusswaffen, die als Kriegswaffen gelten.
Was noch wichtig wird:
Morgen trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Das wird spannend, weil bisher vollkommen unklar ist, wie die beiden miteinander klarkommen werden. Trump hatte Merkels Flüchtlingspolitik mehrfach kritisiert und als totales Desaster bezeichnet. Auch Trumps Drohung, ausländische Waren mit hohen Importzöllen zu belegen, belastet das deutsch-amerikanische Verhältnis. Und mehr dazu gibt's auch gleich in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Möglicherweise ist es heute Nacht schon soweit. Das britische Parlament stimmt erneut über das Gesetz zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ab. Wenn die Politiker ihr Okay geben, dann könnte Premierministerin Theresa May eventuell schon morgen den Austrittsprozess in Gang setzen. Sollte es so kommen, dann hört ihr das natürlich morgen früh in den Nachrichten und bei Hielscher oder Hase.
Und sonst in der Welt?
Russland und die Ukraine lassen im Moment keine Gelegenheit aus, um sich gegenseitig zu ärgern. Diesmal geht es um den Eurovision Song Contest, der dieses Jahr in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfindet. Russland hatte gestern bekannt gegeben, die Sängerin Julia Samoilova ins Rennen zu schicken. Heute hat der ukrainische Geheimdienst angefangen, einen Auftritt der Sängerin auf der Krim im Jahr 2015 zu überprüfen. Seit der Annexion der Halbinsel im Jahr 2014 hat die Ukraine es verboten, dass man von Russland direkt auf die Krim reist. Wer es doch macht, darf mehrere Jahre nicht in die Ukraine reisen. Sollte Samoilova nicht über die Ukraine eingereist sein, könnte das ihren Auftritt beim ESC gefährden. Die Sängerin hat eine Behinderung und sitzt im Rollstuhl. Kritiker vermuten, dass Russland sie ins Rennen schickt, in der Hoffnung, eine Sängerin mit Behinderung würde nicht ausgepfiffen. Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon ist gerne sehr gut gekleidet und sehr teuer. Er trägt Anzüge für mehrere tausend Euro das Stück, maßgefertigt von einem Pariser Nobelschneider. Das Problem ist nur, zumindest zwei seiner Anzüge hat Fillon nicht selbst bezahlt. Er hat zugegeben, dass das ein Freund für ihn erledigt hat. Dieser Gönner hat einer französischen Zeitung gesagt, dass er von Fillon darum gebeten wurde, die 13.000 Euro für die Anzüge zu übernehmen. Fillon selbst sieht kein Problem darin. Im Gegenteil, er vermutet, dass die Nachfragen Teil einer Kampagne sind, sein Privatleben auszuforschen. In Weißrussland ist Arbeitslosigkeit inzwischen strafbar. Wer kein Einkommen hat, von dem hatten die Behörden seit Anfang des Jahres umgerechnet mehr als 230 Euro verlangt, wegen Sozialschmarotzerei. Und auch wenn Präsident Alexander Lukaschenko das Eintreiben des Bußgeldes erst einmal ausgesetzt hat, gibt es weiter Proteste gegen die Verordnung. Gestern sind in der Stadt Orscha im Osten Weißrusslands Menschen auf die Straßen gegangen. Nach Angaben von Menschenrechtlern kamen etwa 1000 Demonstranten. Mehr als 30 Menschen wurden festgenommen. Drei Oppositionspolitiker sind inzwischen zu Haftstrafen verurteilt worden, weil sie gegen die Arbeitslosengesetze protestiert hatten.
Wissensnachrichten.
Deadlines können ja helfen, wenn etwas tatsächlich erledigt werden soll. Aber es kann auch nach hinten losgehen, nämlich wenn Menschen zu sehr unter Zeitdruck gesetzt werden. Dänische Forscher haben getestet, ob Menschen mehr spenden, wenn man ihnen eine kurze Deadline setzt. Bei mir im Studio ist Anne Preger aus den Wissensnachrichten und hilft eine kurze Frist, um mehr Geld einzutreiben?
Nein, im Gegenteil. Also wer Spenden haben will, der sollte seinen möglichen Geldgeber nicht zu sehr unter Zeitdruck setzen. Das sagen jedenfalls Forscher der Universität Aarhus in Dänemark. Die haben das an 53.000 Dänen ausprobiert und haben die zum Spenden aufgerufen.
Spenden für die Forschung der Uni?
Nein, sondern für die dänische Kirchennothilfe. Das ist eine von den großen Hilfsorganisationen in Dänemark. Und von denen haben diese 53.000 Menschen eine E-Mail bzw. eine SMS mit einem echten Spendenaufruf bekommen mit einer Deadline. Also wenn du innerhalb der nächsten 3 Tage spendest, dann legt ein anonymer Geldgeber noch einen bestimmten zusätzlichen Betrag obendrauf. Und die Deadline dafür, die variierte von, wenn du innerhalb von 1,5 Tagen spendest, 3 Tage, innerhalb von 10 Tagen oder noch ein bisschen mehr Zeit. Und das Ergebnis war dann, egal wie viel Zeit war, es spendeten fast immer gleich viele Leute und zwar auch schon innerhalb der ersten 2-3 Tage. Aber die Teilnehmer mit langer Deadline, die gaben im Schnitt mehr Geld.
Also kein Zeitdruck, wenn man mehr Geld sammeln will.
Genau, und vielleicht auch eher auf Textnachrichten setzen als auf E-Mails, weil von den Leuten, die eine Textnachricht bekommen haben, da spendeten fast 10-mal so viele Geld wie von den E-Mail-Empfängern.
Um Textnachrichten geht's auch in der nächsten Meldung. Stell dir vor, du schreibst deinem Zuhause eine Textnachricht. Bitte starte die Waschmaschine, koch um 17 Uhr Kaffee und stell dann auch die Heizung an.
Ja, so könnte das in Zukunft aussehen. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, dass viele Technologiefirmen sich mit einem kleinen Unternehmen aus Singapur zusammengetan haben, das an solchen Textnachrichten arbeitet. In den letzten Jahren wurde ja vor allem auf Sprachassistenten gesetzt, so wie Siri von Apple oder Alexa von Amazon. Viele Unternehmen wollen sich aber laut Reuters nicht von Amazon und Co. abhängig machen und finden außerdem, dass Textnachrichten auch besser sind als Sprachnachrichten, weil sie halt niemanden stören.
Und wie soll das dann praktisch funktionieren?
Also das Singapurer Unternehmen arbeitet daran, dass die Kunden sich eine Telefonnummer für ihr Zuhause zulegen und dann jedes Gerät mit der Nummer verknüpfen. Und dann könnte man eben über Textnachrichten alles zu Hause fernsteuern und braucht nicht für jedes Gerät einzeln eine App, so wie das im Moment der Fall ist.
Wir schmeißen zu viele Lebensmittel weg. Mit Schuld daran sind auch Schimmelpilze, die sich über Sachen in unserer Küche hermachen. Warum sollte man schimmelige Sachen auch wirklich wegschmeißen?
Weil Schimmelpilze Gifte produzieren, sogenannte Aflatoxine, die können auf Dauer krank machen. Es gibt Studien, die unter anderem darauf hindeuten, dass Kinder, die das essen, dadurch weniger wachsen oder dass das Krebsrisiko bei Menschen steigt. Und Forscher aus Arizona haben da vielleicht einen Weg gefunden, wie sie den Schimmelpilzen die Giftproduktion abgewöhnen. Allerdings funktioniert der Weg nur bei Mais, aber Das ist auch schon mal gar nicht schlecht, weil das ja ein sehr wichtiges Grundnahrungsmittel in einigen Teilen der Welt ist.
Wie funktioniert das?
Die Forscher haben Maispflanzen genetisch so verändert, dass sie spezielle Moleküle bilden. Und diese Moleküle greifen den Schimmelpilz an. Und zwar so, dass der zwar weiter wächst, aber kein Gift mehr produziert. Und im ersten Test hat dieser Anti-Pilz-Gift-Genmais schon ganz gut funktioniert.
Danke, Anne Präger.
Wetter.
Am Abend kommen im Norden vermehrt Wolken vorbei, im Rest von Deutschland bleibt es klar. Morgen früh gibt es vielerorts Nebel, die Sonne vertreibt ihn aber ziemlich schnell und nur im Nordosten bleibt es wolkig mit etwas Regen. Das alles bei Werten zwischen 8 und 17 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.